Guten Morgen auch von, oh, nicht so laut, auch von mir. Vielen Dank für die liebe Begrüßung, Kerstin. Es ist wirklich immer wieder schön, hier zu sein. Es ist wirklich auch so Erinnerung an Vergangenheit. Es sind so 35 Jahre, dass ich hier war und einiges mit euch erlebt habe. Auch Jenny, ne? Wir sind fast zusammen hier aufgewachsen irgendwie. Also das war eine schöne Zeit. Ich denke gerne daran. Und ja, meine Frau Martina, ihr kennt die ja auch teilweise, sie hat immer wieder was anderes zu tun, sonntags leider, aber ich darf Grüße ausrichten und nehme auch gerne welche nachher wieder mit. Ja, Gott lenkt. Der Mensch denkt, der Mensch hat gedacht und Gott macht manches manchmal anders, als wir uns das so vorstellen. Ich denke mal, wenn wir so in diese Welt hineinschauen, gerade jetzt, was alles so passiert, ein Krieg nach dem anderen, Katastrophen, wo wir einfach auch merken und spüren, als Menschen kommen wir hier nicht mehr weiter. Wie soll hier Friede werden? Wir können es einfach nicht mehr schaffen. Und da möchte ich heute Morgen den Blick lenken auf Gott, auf sein Wirken in der Geschichte, sein Wirken an vielen verschiedenen Situationen. Und ich möchte das gerne machen mit einem kleinen Wort. Ein Wörtchen, vier Buchstaben, das ihr wahrscheinlich vielleicht heute alle schon auch gesprochen habt. Ein Wörtchen, was man nicht immer gerne ausspricht oder nicht gerne hört, weil es mit einem gewissen Zwang auch verbunden ist. Es ist das kleine Wörtchen muss. Es muss vielleicht dieses oder jenes geschehen. Es muss etwas passieren. Darum soll es heute gehen. Dieses kleine Wörtchen finden wir natürlich auch in der Bibel. Häufig, an vielen, vielen Stellen. Und es hat eine enorme Wichtigkeit, ja auch heilsgeschichtliche Bedeutung. Und ich möchte heute Morgen mit euch drei Bibelstellen betrachten, drei Situationen aus dem Leben von Jesus. Und zwar, wie Kerstin schon sagte, unter der Überschrift: Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und ich beginne mit Johannes 4. Johannes 4, und es ist dieses bekannte Gespräch, was Jesus mit der Samariterin an dem Brunnen hält. Und ich lese die Verse, die praktisch die Situation ein bisschen beschreiben vor diesem Gespräch. Johannes 4, die Verse 1 bis 5. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dann kommt die Stelle, auf die es mir heute Morgen ankommt. Wir sehen sie auch schon vorne. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nah bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Er musste aber durch Samaria reisen. Unauffälliger, kurzer Satz. Schnell darüber hinweggelesen, man kommt dann zu dem Gespräch mit der Frau. Es wird ja alles auch sehr interessant. Aber warum steht hier musste? Warum steht hier nicht einfach, Jesus reiste durch Samaria? Kann man ja machen. Warum wird Samarien hier so ausdrücklich erwähnt? Ich habe euch das mal als Bild mitgebracht. Ich habe das hier so ein bisschen eingekreist. Man sieht hier Samarien. Hier unten ist Judäa, hier oben ist Galiläa. Und Jesus war in Judäa gewesen und wir haben es ja auch gelesen, es gab so eine kleine Revolution schon da und Ärger und Aufruhr. Und Jesus sagte, okay, ich werde jetzt wieder nach Galiläa ziehen, nach Norden. Und jetzt steht hier, er musste durch Samarien reisen. Gut, kann man sich vorstellen, ja, weil es ist einfach der kürzeste Weg. Aber es war gar nicht der einzige Weg. Der eigentliche Weg führte hier an der Seite vorbei. Der wurde auch von der Festkarawane benutzt, hat Jesus später auch benutzt, gegenüber Jericho, am Jordan entlang, nach oben. Weil nämlich die Samariter waren mit den Juden verfeindet. Sie entstanden aus einem Mischvolk, damals als die Assyrer das Land erobert hatten. Sie hatten ein eigenes Heiligtum auf dem Berg Gerizim, das gibt es übrigens heute noch. Sie hatten auch eine andere Religion, eine Mischreligion, und sie wurden von den Juden verachtet. Das Wort Samariter, das war damals ein ganz übles Schimpfwort. Die Juden wollten mit den Samaritern nichts zu tun haben. Man mied jegliches Miteinander und man verachtete sich gegenseitig. Dieser Berg Gerizim, wo heute auch noch Samariter sich übrigens wirklich treffen, auch religiös, und dort leben, das ist in der Nähe von dem heutigen Ort Nablus. Eigentlich war es normal für Jesus und seine Jünger, dass sie diesen Seitenweg am Jordan entlang nach Galiläa nehmen würden. Aber hier steht, Jesus musste durch Samarien reisen. Und das waren keine geografischen Gründe. Wie gesagt, da gibt es einen anderen Weg. Und die Jünger wussten auch nicht, warum macht Jesus das? Warum ziehen wir durch das verfeindete Land? Das ist doch nicht normal. Muss das sein? Keiner konnte ahnen, dass Jesus hier ein entscheidendes, heilsgeschichtlich wichtiges Gespräch mit der Frau am Brunnen, mit dieser Samariterin gehalten hätte. Ein Vorbild für alle persönliche Evangelisation bis heute. Wäre es nach menschlichem Denken gegangen und nicht nach göttlichem Lenken, hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Aber es musste stattfinden. Nicht nur, dass dieser Frau geholfen wurde, nicht nur, dass viele der Samariter, die dort in der Stadt wohnten, hinterher zu Jesus kamen und zum Glauben fanden. Nein, die Bedeutung geht viel, viel tiefer. Denn in diesem Gespräch legt Jesus die Grundlage für den Glauben an ihn als Sohn Gottes, anzubeten im Geist und in der Wahrheit, unabhängig vom Ort, aber abhängig von Jesus. Eins in Christus. Hier sehen wir nochmal diese Lage von dem Berg Gerizim, wo die Frau eben fragte, wo sollen wir anbeten, dort oder in Jerusalem? Und Jesus sagt, egal wo, aber betet an im Geist, in der Verbindung, im Glauben an ihn, an Jesus Christus. Ja, und Jesus hat diese Einheit, die er hier schon andeutet, eins durch ihn. Der Epheserbrief macht das nochmal sehr deutlich. Ja, auch die Samariter, die Juden, die Heiden, weltweite Einheit im Geist Gottes. Ja, dieses hat er noch weitergeführt und hat diese Verbindung zwischen Juden und Samaritern etwas verstärkt, in dem ja auch Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, das kennen wir ja auch alle. Ja, da nimmt er praktisch die verachteten Samariter und stellt sie auf eine Stufe mit den Juden, ja sogar noch darüber, indem er zeigt, wie diese Hilfsbereitschaft des Samariters eine Verbindung zwischen Juden und Samaritern möglich macht. Und bis heute ist das Wort Samariter eigentlich kein Schimpfwort mehr, sondern durch Jesus ein Vorbild für gegenseitige Hilfe, Unterstützung und Heilung. Jesus musste diesen Weg gehen. Jesus musste Grenzen überschreiten, die Jünger nicht überschritten hätten. Und ich denke, uns geht es vielleicht heute auch manchmal so, dass wir Grenzen überschreiten müssen zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen, zu den Schulkameraden. Da sind vielleicht welche, die ein bisschen verachtet sind, die nicht so gerne gesehen sind. Lasst uns wie Jesus Grenzen überschreiten, aufeinander zugehen. Wie sonst sollen die Menschen hören, wenn wir nicht Grenzen überschreiten, auf Menschen zugehen, ihnen das Evangelium weitergeben? Soweit zu dem ersten Muss. Ich möchte, wie gesagt, drei Stellen betrachten aus Johannes 4, Vers 4. Ein weiteres Muss finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Da sagt Jesus zu einem Menschen, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Könnt ihr schon mal nachdenken vielleicht, wer weiß, welcher Mensch das ist. Hier ist Jesus wieder unterwegs mit seinen Jüngern, aber diesmal umgekehrt. Diesmal kommt er von Galiläa nach Jerusalem. Und Jesus weiß, was seine Jünger nicht wissen, es ist seine letzte Reise. Es ist sein letzter Besuch in Jerusalem. Es geht seinem Leiden, seinem Sterben entgegen. Und dieses Mal geht Jesus nicht durch Samarien. Er hat es versucht, man kann es nachlesen, aber er wurde abgelehnt in den ersten Dörfern von Samarien und dann wählt er den Weg, denkt nochmal an die Karte, an der Seite vorbei, am Jordan entlang, der übliche Weg, den auch die Festkarawane ging. Wahrscheinlich waren viele, viele Menschen unterwegs, denn es ging ja zum Passafest nach Jerusalem. Und diese gingen alle nicht durch Samarien, sondern an der Seite entlang, am Jordan entlang. Und wenn man dann unten ankommt am Jordan, bevor man nach Jerusalem hochgeht, kommt man in die Stadt Jericho. Und hier wieder berichtet Lukas von einer Begegnung, die Jesus hat mit einer einzelnen Person. Trotz der Massen, die hier unterwegs sind, Jesus sieht den Einzelnen. Wieder eine Randfigur. Eine Person, die nicht geachtet ist, verachtet. Ein Zöllner, ein kleiner Kerl. Zachäus. Das Wort Zöllner ist ja genauso ein Schimpfwort wie Samariter oder auch Sünder. Der Zöllner Zachäus. Die Geschichte ist den meisten bekannt, schnell erzählt. Ein kleiner Mann möchte Jesus sehen. Er traut sich nicht vor den ganzen Menschen. Er kann ihn auch nicht sehen. Ja, alle sind größer als er. Er klettert auf einen Baum, auf einen Maulbeerbaum und wartet auf Jesus. Und tatsächlich, da kommt Jesus vorbei. Zachäus kann ihn genau sehen. Aber viel wichtiger, Jesus sieht auch ihn. Jesus sieht Zachäus im Baum, er bleibt stehen, schaut hinauf und sagt zu ihm, genau wie ich es gerade schon angezeigt habe, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und da haben wir wieder dieses Muss. Jesus sagt nicht, Zachäus, ich habe Hunger, kann ich bei dir einkehren? Hast du was für mich? Du bist doch reich. Jesus fragt nicht, darf ich, könnte ich, wäre es okay? Jesus sagt, ich muss. Göttliche Bestimmung, verstärkt durch die Worte heute und eilend. Und da wird deutlich, wenn man das mal so genau liest, es ist kein Zufall, dass die beiden sich hier treffen. Es ist nicht so, dass Jesus aus Zufall mal gerade hochgeschaut hat. Oder Zachäus hatte gerade so die Blätter auseinandergebogen, sich nicht so gut versteckt. Nein, es musste so geschehen. Vor Jesus fallen alle Masken, alle Fassaden. Er kennt uns. Er kennt uns durch und durch, unsere geheimsten Wünsche und Vorstellungen. Er kennt das Verlangen des Zachäus, Jesus sehen zu wollen. Das war doch nicht nur ein Sehen, ach ja, da geht er vorbei, alles gut. Das war ein Verlangen, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Und deshalb kehrt Jesus bei Zachäus ein und nicht bei einem von all den anderen, es wohnten noch viele Priester übrigens in Jericho, ja, nicht einem von diesen Priestern, sondern bei dem verachteten Zöllner. Und Zachäus? Er erschrickt nicht, macht die Blätter wieder zu. Oh, ich bin gefunden worden, macht mal weiter da unten. Er scheut sich nicht vor all diesen Menschen vom Baum herunterzuklettern, auf Jesus zuzugehen und mit Jesus in sein Haus zu gehen. Und dann sind die ersten Worte des Zachäus sofort ein Schuldeingeständnis. Er sieht seine Fehler ein. Und er gibt dem Betrogenen das Geld zurück. Er ist bereit, sein Leben komplett auf den Kopf stellen zu lassen. Ein Mensch, der wusste, dass er die Vergebung Gottes, die Vergebung Jesu nötig hatte. Deshalb musste Jesus, der doch gekommen war, die Kranken gesund zu machen, die Verlorenen zu suchen, er musste bei Zachäus einkehren und nicht bei einem der vielen anderen. Und auch heute geht Gott manchmal mit uns seltsame Wege, wo unser Denken mit seinem Lenken nicht übereinstimmt. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, wo wir seine Nähe suchen. Da lässt er sich finden, von mir und von dir. Die Geschichte von Zachäus ist für uns vielleicht wie so eine schöne Kindergottesdienstgeschichte. Ich denke mal, sie kommt in jedem Kindergottesdienst vor, aber es ist mehr als nur eine nette Geschichte mit einem netten Kinderlied, was es ja auch dazu gibt, von Zachäus. Es ist eine Geschichte, die uns deutlich macht, wie und dass Jesus Herzen verändert, ganz neu ausrichtet. Dass Menschen ein neues Leben beginnen können mit Jesus Christus, und zwar nicht allein durch irgendwelche guten Taten. Nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Freikirche, nicht durch die Mitgliedsbescheinigung einer Kirche oder einer Taufbescheinigung. Nein, das alles macht uns nicht zu einem Christen. Bei Zachäus wird deutlich, es kommt auf die Beziehung zu Jesus an. Jesus muss in unser Haus, unser Lebenshaus kommen. Wir werden dieses schöne Lied gleich nach der Predigt auch singen. Jesus in meinem Haus. Wir müssen ihm Einlass gewähren in unser Leben. Nur im Glauben an ihn können wir als Christen befreit leben. Ja, und jetzt komme ich noch zu einem dritten und letzten Muss für heute. Es gibt ja noch viel mehr. Lest einfach mal die Bibel, achtet auf kleine Wörter. Das ist so interessant. Es geht noch um einen Muss jetzt zum Abschluss, was in seiner Bedeutung diese beiden anderen Muss, ich kenne kein Plural, ne? Oder Musse, weit übertrifft. In dem Kapitel Lukas 24 kommt dieses Wort Muss mehrfach vor. Ihr könnt ja mal Lukas 24 lesen, was gut zur Lesung auch von Kerstin. Es geht um das Leiden, das Auferstehen von Jesus. Jesus ist gestorben. Jesus wurde begraben, Lukas 24. Und Jesus ist bereits auferstanden, nur die Jünger wussten es noch nicht. Es ist Ostern und sie wussten es nicht. Sie waren enttäuscht, sie waren hoffnungslos, und in diese ihre Verzweiflung hinein tritt dieses Muss. Das Muss des Glaubens, dass Jesus zu den Emmaus-Jüngern spricht auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Musste nicht der Christus dieses erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Wie all die anderen Jünger waren auch diese Emmaus-Jünger, zwei Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, weg von Jerusalem, wieder in ihren Alltag hinein, enttäuscht und frustriert. Alle waren fertig mit den Nerven, von aller Hoffnung verlassen. Sie hatten die größte Enttäuschung ihres Lebens hinter sich. Sie hatten sich voll auf Jesus konzentriert, wollten mit ihm das Reich Gottes erleben, bauen, gestalten. Und dann stirbt er einfach. Sie haben keine Perspektive mehr, keine Zukunft, fühlen sich von Gott allein gelassen. Und wenn wir in so einer Situation sind, da kommen wir oft alleine nicht raus. Alles ist dunkel. Die Gegenwart, die Zukunft. Sie waren beruflich Aussteiger. Sie hatten doch alles aufgegeben um Jesu Willen. Religiös und sozial waren sie Außenseiter. Alles war kaputt. Und ich möchte eine kleine Geschichte vorlesen, die sich in dieser Kathedrale hier abgespielt hat vor vielen, vielen Jahren. Da hatte, das ist die St. Paul's Cathedral in London, und hatte der englische Maler Thornhill den Auftrag erhalten, das Innere dieser riesigen Kuppel mit einem Bild zu gestalten. Es dauerte Wochen und Monate. Er hatte endlich diese ehrenvolle Aufgabe weitgehend beendet. Und nun schritt er auf dem Gerüst rückwärts, um noch einmal zu sehen, wie dieses Bild in seiner Gesamtheit aus der Entfernung wirkt. Sein Auge war fest auf die Malerei gerichtet, und er ging so weit zurück, bis er an den Rand des Gerüstes kam, ohne es zu merken. Nur ein Schritt weiter und er wäre unweigerlich von der schwindelnden Höhe auf den Steinboden der Kathedrale gefallen und gestorben. Einer der Maler des Gehilfen, der mit ihm auf dem Gerüst war, bemerkte diese Gefahr und er besaß die Geistesgegenwart, sofort einen Pinsel zu ergreifen und über das nahezu vollendete Gemälde einen schwarzen Strich zu ziehen. Der Maler war außer sich vor Zorn, schoss vorwärts, um diesen vermeintlichen Frevler zurückzuhalten, aber sein Zorn verwandelte sich in Dank, als sein Helfer ihm sagte: Herr, dadurch, dass ich die Malerei verdarb, habe ich ihr Leben gerettet. Sie waren, ohne es zu wissen, bis an den äußersten Rand des Gerüstes zurückgetreten. Hätte ich gerufen, hätten sie sich umgewandt und hätten das Gleichgewicht verloren. Ich hatte kein anderes Mittel, sie zu retten, als das zu tun, was ich getan habe. Für mich ist das ein Bild dafür, dass Gott auch manches Mal einen Strich, einen Pinselstrich durch unser Leben, durch unsere Rechnung, durch unsere Vorstellung von einer Sache macht, durch unsere Pläne und unsere Zukunftsvorstellungen. Dann stehen wir vermeintlich vor einem Scherbenhaufen, so wie die Jünger, wissen nicht mehr vorwärts und rückwärts, fangen an, Gott Vorwürfe zu machen, weil sein Lenken unserem Denken nicht entspricht. Aber vor Gott passt alles zusammen, fügt sich alles zu einem wunderbaren, schönen Bild und guten Ende. Nur, wie bei den Jüngern, wir wissen es noch nicht. Wir sehen nicht, wie es weitergeht, wir brauchen Hilfe. Für die Jünger damals und auch die Frauen am Grab kam die Hilfe durch Engel oder auch durch Jesus selbst. Und die Botschaft war jedes Mal die gleiche. Es musste so geschehen. Vor Gott war Golgatha keine Katastrophe, kein Ausrutscher, kein Betriebsunfall. Und die Jünger, sie hätten es wissen können, ja wissen müssen. Denn es steht doch geschrieben. Sie kannten doch das Wort, sie kannten die Bibel, sie waren Juden, die sich im Wort auskannten. Und dazu hatte Jesus es ihnen mehrfach, wir haben es eben in einer Lesung ja schon gehört, mehrfach hatte Jesus ihnen es gesagt, wie es kommen würde. Aber dieses Muss passte nicht in ihre Vorstellungen. Und deshalb haben sie es überhört. Sie stellten sich die Zukunft mit Jesus als König über Jerusalem, über Israel, über die ganze Welt völlig anders vor. Sie wollten es nicht wahrhaben. Ihr Denken war so völlig anders als Gottes Lenken. Und was macht Jesus? Er lässt sie nicht allein. Er sagt nicht selbst schuld. Hättet ihr alles wissen können? Hättet ihr doch mal besser hingehört. Nein, er schickt ihnen Hilfe in ganz unterschiedlicher Form. Da sind die Engel am Grab, die die Frauen ermutigen und den Auftrag geben, zu den Jüngern zu gehen. Dann sind es die Frauen selber, die loslaufen, die die Jünger informieren über Ostern. Es ist geschehen, der Herr ist auferstanden. Dann ist es dieser unbekannte Fremde, der mit den Jüngern diesen Weg geht und sich dann als Jesus erweist, auf das Wort Gottes hinweist, mit den Verzweifelten betet. Und dann ist es nochmal Jesus selber, der den Jüngern erscheint in ihrer Kammer, in ihrer Zurückgezogenheit, in ihrer Angst und ihnen den Blick öffnet und ihre Fragen und Nöte ja beantwortet. Und dann haben es alle verstanden. Ja, es musste so geschehen. Es steht so geschrieben. Das Wort Gottes wird sich erfüllen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jesus hat trotz diesem Muss freiwillig gehandelt. Hat sich freiwillig in die Hände der Menschen, seiner Feinde, übergeben aus Liebe. Aus Liebe zu denen, die ihn immer wieder missverstanden hatten, die ohne ihn verloren sind, aus Liebe auch zu uns. Und es ist seine Liebe, die auch in unserem Leben manchmal so einen unfassbaren Strich zieht, den wir nicht verstehen, der unsere Pläne durchkreuzt, aber der aus Liebe geschieht und uns schließlich Licht und Hoffnung bringt. Gott schickt uns Hilfe auf verschiedene Weise. Hilfe, die wir vielleicht manchmal nicht direkt als Hilfe erkennen. Aber er lässt uns nicht im Stich, so wie er die Jünger auch nicht allein gelassen hat. Auf ihn ist Verlass. Ich fasse zusammen, wir haben drei auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Situationen aus dem Leben Jesu betrachtet. Aber alle drei Situationen haben eins gemeinsam. Um die beschriebenen Personen zu erreichen, musste Jesus ungewöhnliche und auch unverständliche Wege gehen. Um die Samariterin und viele Menschen mit ihr zum Glauben zu führen, musste er zu ungewöhnlicher Zeit einen ungewöhnlichen Weg beschreiten. Um Zachäus zu erreichen, musste er bei einem von allen verachteten Menschen einkehren. Und um den Frauen, den Jüngern, ja und auch uns den Weg zu Gott zu weisen, musste er ans Kreuz gehen, von allen verlassen, von keinem verstanden. Und heute ist es nicht anders. Auch wenn uns Situationen begegnen, die wir aus eigenem Antrieb nicht so erleben würden, Wege, die wir nicht beschreiten würden, ist er da. Ich kenne das aus meinem Leben, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Wir kennen das, wenn wir in die Weltgeschichte schauen. Wir fragen uns manchmal, ja, muss das jetzt so sein? Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott die Fäden zieht, dass er alles in seiner Hand hat, dass er weiß, was geschieht, warum es geschieht und dass er den Weg kennt und den Sinn von einem jeden muss in unserem Leben auch. Amen. Wir singen miteinander drei Lieder und das erste ist dieses angedeutete Lied Jesus in meinem Haus, Jesus in meinem Leben. Das ist mein Wunsch an euch alle.